Journal Panorama.
Guten Abend. Die UNESCO-Welterbeliste umfasst mittlerweile über 1000 schützenswerte Stätten. In Österreich gehören etwa Schloss Schönbrunn, die Wachau oder die Eisenbahn über den Semmering dazu. Dazu kommen hunderte Gebräuche und Traditionen sowie bedrohtes Wissen. All das findet sich auf der Liste des sogenannten immateriellen Kulturerbes. Die UNESCO selbst befindet sich allerdings in einem Dilemma. Sie muss bei stark geschrumpftem Budget immer mehr Welterbe schützen und gleichzeitig zusehen, wie vor allem europäische UNESCO-Mitgliedstaaten viel Geld investieren, um noch mehr nicht immer wirklich schutzwürdige Stätten auf die prestigeträchtige Liste zu hieven. Alexander Musik berichtet aus Frankreich, Österreich und Deutschland.
Performance Indicator 5 relates the number of stakeholders.
10 Tage ging es so zu bei der jüngsten UNESCO-Vollversammlung. Die 39. fand im vergangenen Juli in Bonn am Rhein statt. Detail für Detail werden Änderungen in der Geschäftsordnung zerpflückt, Einwände gegen diese oder jene Formulierung vorgebracht und Neuaufnahmen beschlossen. 21 Komiteemitglieder entscheiden per Konsens, ob eine neue Stätte aufgenommen wird oder nicht. Oder ob die Entscheidung vertagt wird, um die Bewerbung nachzubessern. Das Komitee beruft sich dabei auf die Empfehlungen des Rats für Denkmalpflege, ICOMOS, und der Weltnaturschutzunion, IUCN. Das Komitee kann auch gegen die Empfehlungen und Gutachten von ICOMOS und IUCN entscheiden. Notfalls in geheimer Wahl. Dann ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Im Plenum sitzen Abgesandte der 195 UNESCO-Mitgliedstaaten. Auf dem Podium bemüht sich die Vorsitzende, die Sitzungen nicht ausufern zu lassen. Am Ende der Konferenz gibt es 24 neue Welterbestätten. Darunter die Hamburger Speicherstadt, die Weinbaulandschaft in der Champagne und das antike Ephesus in der Türkei. Damit sind es nun schon 1031 Stätten. Zu viele? Und zu viele auf europäischem Boden, wie manche Kritiker meinen?
Ja, absolut. Es gibt eine Landkarte, eine Weltkarte, wo die Welterbestätten eingetragen sind. Und da sehen Sie, dass es eine unglaublich dichte Konglomeration von Welterbe gerade im europäischen Raum gibt. Es gibt ja noch andere außerhalb, aber da wird es dann schon etwas dünner. Ja? Aber das starke Zentrum ist da sicherlich Europa. Und das war auch mit ein Grund, nicht der einzige, aber doch mit ein Grund, warum in der UNESCO dann eine neue Konvention ausgearbeitet wurde über das sogenannte immaterielle Kulturerbe, nämlich Traditionen, Brauchtum, Wissen in den Gesellschaften, dass es so länger tradiert ist, weil da dann auch Staaten, was weiß ich, aus Ozeanien über den Einbau, Kanubau und so weiter sich einbringen können und sich nicht alles auf die europäischen Schlösser, Burgenklöster konzentriert.
Sagt Eva Nowotny, Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission. Lange Jahre war sie Botschafterin Österreichs in Frankreich, Großbritannien und den USA. Jetzt ist sie in der UNESCO-Vertretung in der Nähe der Wiener Hauptuni gewissermaßen Kulturbotschafterin Österreichs. Und geschützte Kultur, davon könne es nicht genug geben. Auch in Österreich kamen kürzlich wieder Gebräuche und Handwerkskünste auf die Liste des immateriellen Kulturgutes, etwa die Tradition der Taschenfeitelherstellung im oberösterreichischen Trattenbach und kürzlich die spanische Hofreitschule.
Das sind 7 Milliarden Menschen, 5 Kontinente, sind eigentlich 1000 Objekte nicht wahnsinnig viel. Nicht? Also ich würde nicht sagen, dass es inflationär ist. Auf der anderen Seite kommt man natürlich schon auch drauf, dass Welterbe auch Verpflichtung bedeutet. Es ist ja nicht nur sozusagen, dass man stolz ist dann auf das Gütesiegel und sich dessen berühmt. Es ist ja auch damit eine Verpflichtung verbunden, nicht? Die Verpflichtung zur Erhaltung, zum Schutz, zum ordentlichen Management und so weiter. Und das wird halt gelegentlich von manchen auch ein bisschen mühsam empfunden, nicht? Also wir haben dann immer das Wortspiel gemacht, sozusagen Würde auf der einen Seite, Würde auf der anderen, ja?
Wie aber erlangt man diese Würde? Was bringt einem der Titel? Und wie wird sichergestellt, dass eine Welterbestätte nicht ihre Würde verliert und schlimmstenfalls sogar mit dem Entzug des Titels bestraft wird? So geschehen 2009 im Fall des Dresdner Elbtals, als der Stadt der 2004 erworbene Titel aberkannt wurde, nachdem sie sich geweigert hatte, einen einstmals beschlossenen Brückenbau über den Fluss zu stoppen.
Warum ist es am Rhein so schön?
Zwischen Bingen und Koblenz, von Bonn flussaufwärts, zeigt sich ein anderer Strom von seiner malerischsten Seite. Das obere Mittelrheintal gehört seit 14 Jahren zum Welterbe. Romantische Burgen reihen sich auf beiden Seiten des tief eingeschnittenen Rheintals. Steile Rieslinglagen wechseln mit dichtem Mischwald. Ziegen weiden wild und fressen tapfer gegen die Verbuschung der Mittelgebirgslandschaft an. Im Tal tuckern Frachtschiffe, auf beiden Rheinufern donnern die Züge entlang. Rheinromantik und eine uralte Verkehrsachse. Touristen aus aller Welt staunen über das Fachwerk-Idyll am Mittelrhein. Walter Schumacher hat miterlebt, wie lange es dauerte, bis die Landschaft endlich auf die Liste kam. Als Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Kultusministerium in Mainz ist er auch zuständig für das Welterbe. 1977, erinnert sich Schumacher, gab es den ersten Vorstoß, das Mittelrheintal zum Welterbe machen zu wollen. Ein Vierteljahrhundert später, nämlich 2002, war es dann soweit.
Die Idee, Weltkulturerbestätten anzuerkennen, ist die beste, die erfolgreichste, die populärste, die die UNESCO hatte. Seit den 70er Jahren gibt es diese internationale Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt. Man weiß, dass viele Welterbestätten, alle Welterbestätten davon sehr profitiert haben in vielerlei Hinsicht. Und deshalb will man diesen Erfolg auch für sich haben. Man muss erstmal auf die deutsche Vorschlagsliste kommen. Und das hat eine Weile gedauert. Da sind wir auch mal runtergefallen von dieser Liste nach der deutschen Einheit, weil es natürlich in der ehemaligen DDR herausragende Städte, auch einzelne Bauwerke gibt, die unbedingt verdient haben, Weltkulturerbe zu werden.
Es braucht Outstanding Universal Values, so der offizielle Begriff, um überhaupt eine Chance auf einen Listenplatz zu ergattern. Außergewöhnliche universelle Werte. Aber was ist außergewöhnlich? Darüber lässt sich lange streiten. Nicht jede gut erhaltene Burg ist einmalig, nicht jede malerische Kulturlandschaft unverwechselbar. 1984, 7 Jahre nach den ersten Absichtserklärungen, taucht die Region erstmals auf der deutschen Vorschlagsliste, der sogenannten Tentativliste, auf. Jedes Mitgliedsland hat so eine Liste, auf der sie alle Stätten eintragen, die später einmal zum Welterbe gekürt werden sollen. Erst 1996 macht der Mittelrhein dann wieder von sich reden. Mit Konferenzen, Ausstellungen, Broschüren, Symposien. Eine Rheintalkarte wird verabschiedet. Ein Kulturlandschaftsmanager bestimmt. Auf dem mythengeladenen Loreleifelsen ein Besucherzentrum eingerichtet. Schließlich kommen die Gutachter von ICOMOS an den Rhein. Walter Schumacher wedelt mit der offiziellen Bewerbung von damals. 70 Seiten. Sie sieht aus wie eine Art Schulheft.
Es galt zunächst einmal die Fläche festzulegen, das Gebiet festzulegen. Das Mittelrheintal, ja, aber wie hoch hinauf, welche Dörfer auf den Bergen, auf den Hügeln gehören noch dazu. Und da gab es, ich sage es jetzt mal salopp, schon ein Gedränge der Gemeinden, weil sie sagen, da wollen wir dabei sein, das ist ja auch verständlich. Und deshalb sind es auch nicht nur die Gemeinden im Tal, sondern es sind auch die auf der Höhe.
Dass alle so begeistert waren, lag nicht nur am hehren Ziel, in der Welterbe-Liga mitzuspielen. Es ging wie immer auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. Denn das Mittelrheintal und der Hunsrück auf der Höhe stehen auch für Abwanderung der Bevölkerung, Überalterung und Bahnlärm. Mehr als 500 Millionen Euro an deutschen Fördergeldern sind seit 2002 ins Rheintal geflossen.
Das Mittelrheintal war in touristischer Hinsicht, sagen wir mal, nicht an der Spitze des Fortschritts in Rheinland-Pfalz. Und es galt auch, da aufzuholen und vieles nachzuholen. Und wir haben eine Steigerung der Touristenzahlen und diese Steigerung hält an bis heute.
Es gab nicht nur mehr Tourismus, besonders Qualitätstourismus am Mittelrhein. Burgen wurden saniert, Wanderwege eingerichtet, Gedenkstätten restauriert, Gemeinden platzierten ein Schild mit dem Weltkulturerbe-Emblem stolz vor den Ortseingang. Der Titel wirkte identitätsstiftend und vertrauensbildend, denn er betraf gleich 2 Bundesländer, Rheinland-Pfalz und Hessen. Klar, dass auch viele andere Regionen eifrig nach schutzwürdigem, einzigartigem fahnden. Und da es immer aussichtsloser wird, dem Pariser UNESCO-Welterbezentrum Bewerbungen einzelner Städten vorzulegen, haben sich die Bürgermeister 16 europäischer Kurstädte eine Sammelbewerbung ausgedacht. Unter dem Vorsitz des Karlsbader Bürgermeisters wollen Orte wie Vichy, Wiesbaden, Baden-Baden, das belgische Spa, Bath in England, Bad Ischl, Baden bei Wien und das hessische Bad Homburg ihre Hochzeit als Kur- und Heilbäder herausstellen.
Es sind Orte, an denen Heilquellen sich befinden, an denen sich dadurch ein Heilkurleben entwickelt hat und mit dem Heilkurleben auch ein gesellschaftliches Leben, das manchmal bei den, wir nennen das jetzt Great Spas, vorher hieß das Projekt Kur- und Modebäder des 19. Jahrhunderts, was ein bisschen präziser, aber nicht ganz so griffig ist. Also es wurden Elemente aus solchen Metropolen übernommen, die eigentlich in eine so kleine Stadt überhaupt nicht gepasst hätten. Also in Bad Homburg ist das zum Beispiel eine Straßenbahn.
Die Kunsthistorikerin und Stadtarchivarin Astrid Krüger ist in Bad Homburg für die Bewerbung zuständig. Sie ist zu dem Projekt gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Aber es war eben so, dass der alte Oberbürgermeister von Bad Homburg unbedingt bei Great Spas of Europe dabei sein wollte und der Neue diesen Enthusiasmus teilte. Um Bad Homburgs Welterbeniveau wissenschaftlich bestätigen zu lassen, wurde ein Pariser Professor mit einem Gutachten beauftragt. Darin wird der Stadt ihr außergewöhnlicher universeller Wert bescheinigt. Als grüne Kurstadt, als Salon d'Europe mit mondänem Leben, Glücksspielen und internationalen Gästen, darunter Künstler und Schriftsteller. Bad Homburg hat, wie es üblich ist, eine Kernzone und um den Kurpark herum eine Pufferzone eingerichtet. Sie markieren die Ausdehnung des möglichen Welterbegebiets. Die Häuser in der Kernzone sind alle inventarisiert. Sie müssen, so der Anspruch, echt und unversehrt sein und es auch bleiben. Zudem wurden 200.000 Datensätze durchforstet, Kurlisten, die das Badehopping der Gäste im 19. Jahrhundert belegen.
Man nennt das auch die rheinischen Bäder, also diese Menge von Kurstätten, von vielbesuchten, international besuchten Kurstätten, gerade in dieser, grob gesagt, Rheingegend, wozu dann Bad Ems, Wiesbaden, Bad Homburg und vor allem Baden-Baden dann zählen. Das hängt auch mit den Touristenströmen der Zeit zusammen. Also da hat auch ein Kurbad das andere mit gepusht, ungewollt. Also Kurstädte haben seit ihrer Geschichte ein Verhältnis zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit. Also das ging nie das eine oder das andere. Man hat sich konkurriert, man hat geschielt auf den anderen und Angebote bei sich eingeführt, die der andere auch hatte.
Um es auf die sogenannte Tentativliste zu schaffen, braucht es nicht nur leidenschaftliche Fürsprecher in der Sache, sondern auch politischen Rückhalt. Fehlt der, können sich Historiker oder Archäologen mit wissenschaftlichen Argumenten die Zähne ausbeißen. Schon die Tentativliste ist Willensausdruck der jeweiligen Regierung, in dem Sinne, dass hier patriotische Motive kulturwissenschaftlich bedeutsame verdrängen können. Die Abgesandten des Welterbekomitees sind politisch gefärbt, wie auch die gesamte Welterbeliste eine kulturpolitische Liste ist und nicht eine wissenschaftliche, sagt Christoph Machert, Archäologe, Kunstgeschichtler, Mitglied des ICOMOS-Exekutivkomitees. Machert kommt verspätet zum vereinbarten Treffpunkt, einem alten Brauhaus, eine U-Bahn-Station entfernt von der nächsten Welterbestätte, die durch die jüngsten verstörenden Ereignisse in der Silvesternacht in ganz Europa in die Schlagzeilen gekommen ist, dem Kölner Dom. Eva Nowotny von der österreichischen UNESCO-Kommission hat ICOMOS die Wachhunde der UNESCO genannt. Und auf die Frage, ob sie denn auch beißen, ohne Zögern, ja gesagt. Christoph Machert, der ICOMOS-Veteran, wirkt, um im Bild zu bleiben, wie ein sehr aufmerksamer Wachhund, der nicht bellt, dafür aber durchaus mal zubeißen könnte, jedenfalls zwicken.
Ja, man ist immer irgendwo irgendwie befangen oder, das ist mir auch schon sehr oft passiert, dass ich angerufen wurde. Ja, liebe Leute, ich versuche so objektiv wie möglich zu sein. Ich habe Bewertung für 29 Positionen der UNESCO-Liste gemacht, persönlich. Seit ich im Exekutivkomitee von ICOMOS bin, darf ich das nicht mehr, weil das eben den ethischen Grundsätzen widerspricht. Deswegen alle, die eben die Entscheidungen treffen und diesen Worten die Spender sind, dürfen nicht auch befangen sein, indem sie eine Mission vor Ort gemacht haben, sich dann dazu geäußert haben, denn dann ist es schon eingebunden. Genauso wie man zum Beispiel eben auch an keiner Ausarbeitung der Unterlagen zur Nominierung beteiligt sein darf.
Christoph Machert hat auch eine Mission in die Wachau gemacht, nach Salzburg und nach Wien, drei Welterbestätten. Auf das historische Zentrum von Wien hat er sein wachsames Auge besonders gerichtet. Es geht um die Flut der Dachausbauten in der Innenstadt und um Hochhausbegehrlichkeiten. Nicht am Rande, wo es ICOMOS nicht stört, sondern in der Kernzone.
Wenn da etwas viel Platz oder so, oder die Politik irgendwelche neue Gedanken oder Ideen entwickelt, wie zum Beispiel zur Zeit sehr in Mode seit 10, 15 Jahren Hochhäuser in allen Großstädten, wie Wien. So ist das Wiener Memorandum entstanden, so ist eine neue Empfehlung der UNESCO entstanden, die heißt UL, Heritage Urban Conservation Landscape, ne? Das heißt, wo alles drinsteht, was man sich wünscht, was man bauen darf und was nicht. Und auf Neubauten sind natürlich erlaubt, das ist immer schon so gewesen. Allerdings sollten sie qualitätsvoll sein. Wobei wir uns dann die Frage stellen, wer beurteilt die Qualität im Endeffekt, ne? Und so weiter zum Beispiel.
Noch schwerer zu beurteilen, ob ein Neubau qualitätsvoll ist, ist die Überprüfung der Positionen des immateriellen Kulturerbes. Wer kann schon genau sagen, wie lebendig eine Tradition ist, wie viele Menschen noch ein althergebrachtes Handwerk ausüben können? Machat fürchtet die zügellose Ausdehnung der Listen. Das spezielle japanische Frühstück zum Beispiel ist auch schon drauf. Ihm schmeckt es nicht, so wenig wie die politische Färbung der Komitees, die Wachstumspläne der Politiker oder die Windparks an der UNESCO-Stätte Oberes Mittelrheintal.
Zum Beispiel, wenn im Mittelrheintal die Windkrafträder überall florieren werden, ist ja ganz fürchterlich, es gibt ja diese Sichtachsenstudie und so weiter, das ist wirklich eine große Gefahr. Und ich habe so das Gefühl, dass im Moment überall rumort, weil die Gemeinden natürlich Planungshoheit haben und sich natürlich Geld versprechen eigentlich. Das Kernstück ist die Lorelei und die Gemeinde, die Verbandsgemeinde, die will partout ihre Windräder haben. Dabei gibt es ja einen Solidarpakt und die wollen davon nichts hören. Und wenn das wirklich so weitergeht, dann sehe ich sehr schwarz für das Mittelrhein, sage ich ganz ehrlich.
Das kann dann genau wie in Wien, im schlimmsten Falle, zu einer Aberkennung des Welterbestatus führen. Es klingt fast wie eine Drohung, doch wie ernst ist diese Drohung in einer Zeit, in der die UNESCO im Sparmodus arbeitet? Ihr Budget wurde nicht allmählich zurückgefahren, sondern abrupt. 2011 um ein Drittel. Denn die USA und Israel stellten damals ihre Beitragszahlungen ein, nachdem die Vereinten Nationen Palästina als vollwertiges Mitglied aufgenommen hatten. Paris, Place de Fontenoy, Haus Nummer 7. Der Fluss ist nicht weit. Auch die Seine-Uferbebauung ist Weltkulturerbe. Die höchste Sicherheitsstufe, die nach den Terroranschlägen vom 13. November gilt, der Plan Vigipirate Renforcé, macht den Besuch in der UNESCO-Zentrale, genauer im Welterbezentrum, nicht leichter. Die Sicherheitsmaßnahmen sind hoch. Nach zahlreichen Kontrollen holt eine Praktikantin den Besucher vom Empfang ab. Es geht quer durch den kleinen Park im Innern des Y-förmigen Riesenbaus aus den 1950er Jahren in den vierten Stock zum Büro von Mechthild Rössler. Rössler ist Geografin und arbeitet seit langen Jahren für die UNESCO. 2014 wurde sie Direktorin des Welterbezentrums. Sie beklagt die eingestellten Zahlungen Israels und vor allem der USA.
Und das ist natürlich ein sehr gravierender Einschnitt, weil bei uns ein Drittel nicht nur von unserem regulären Budget fehlt, sondern eben auch im Welterbefonds. Und der Welterbefonds ist ja ein Transfer von Ressourcen. Das heißt, die reichen Staaten zahlen ein, also jeder Staat zahlt ein, aber es ist natürlich für ein armes Land sind es vielleicht $50 im Jahr. Und das ist dann ein Transfer von Ressourcen von reichen Staaten zu den Staaten, die es wirklich nötig haben, die nicht das Welterbe schützen können, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und da fehlt uns natürlich wahnsinnig viel Geld. Wir können für Welterbe schon Gelder anwerben. Wir haben jetzt erreicht, dass wir zum Beispiel $5 Millionen bekommen für den Kongo, wo wir 5 Welterbestätten haben, die alle in Gefahr sind. Wir bekommen Gelder für Projekte, aber was wir eigentlich brauchen, ist Gelder für die laufende Arbeit. Das heißt, wir müssen ja vor Ort untersuchen, wie der Erhaltungszustand der Welterbestätten ist und so weiter. Und da fehlt es natürlich vorne und hinten.
So ist nicht nur die Zahl der Mitarbeiter der UNESCO insgesamt stark geschrumpft, sondern auch die in der kleinen Kulturabteilung, die sich um das Welterbe kümmert. Gegenwärtig sind noch 170 Leute in Paris beschäftigt, zuständig für die ganze Welt. Rössler hat einen einzigen Mitarbeiter zur Prüfung der eingegangenen Bewerbungen auf Vollständigkeit, sagt sie erbost. Ohne Drittmitteleinwerbung, ohne Spenden und ohne die Mithilfe der Bevölkerung gehe es nicht mehr. Was eigentlich Rolle der Staaten wäre.
Leider ist das aber oft nicht der Fall. Also das ist eine der interessanten Dinge, die ich während meiner Laufbahn hier erlebt habe, dass die Staaten, die die Konvention unterschreiben und sagen, ja, wir machen das, wir melden uns bei der UNESCO, dass sie das gar nicht tun. Und dass wir jeden Tag Hunderte von Briefen bekommen, von lokalen NGOs, manchmal Individuen von irgendwelchen Gruppen, die dann sagen, liebe UNESCO, da sieht's aber ein bisschen schwierig aus, können Sie da mal eingreifen. Und dann schreiben wir zum Staat, um zu eruieren, ob das stimmt.
Der Staat ist verantwortlich für den Erhalt der Welterbestätte. Schon zur Bewerbung gehört daher ein Managementplan, der sicherstellt, dass ein Staat genügend Rücklagen gebildet hat, um seine Stätten intakt zu halten. Warum die Staaten sich nicht von sich aus melden, diese Frage hat sich Mechthild Rössler schon oft gestellt. Oft verhindern wohl die komplizierten Amtswege in den Ländern den Griff zu Telefon- oder Computertastatur, sagt sie sich. Denn es reiche, ihr eine E-Mail zu schreiben, betont Rössler, damit sie aktiv werden könne. Die meisten Briefe, die sie erreichen, seien nämlich durchaus ernst zu nehmen und Finanznot macht erfinderisch.
In diesem Zusammenhang arbeite ich nicht nur mit Interpol, mit UNDCO, sondern auch verstärkt mit dem Kunstmarkt. Also das heißt, Sie und ich können viel tun, Sie als Journalist können viel tun, um auch diese verschiedenen Akteure anzuregen, mit der UNESCO zusammenzuarbeiten. Das heißt, wenn irgendwo Objekte auftauchen, dass die UNESCO informiert wird, dass die staatlichen Behörden informiert werden, dass die Auktionshäuser wie Christie's und Sotheby's, dass die mit uns zusammenarbeiten, das wäre doch schon mal ein großer Schritt vorwärts.
Mechthild Rössler selbst reist von Konferenz, zu Einweihungen neuer Welterbestätten, zur Begutachtung bedrohter. Aber nicht mehr zu solchen in Deutschland, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Sie stammt selbst aus Rheinland-Pfalz. So war sie auch nicht in Dresden, als sich immer mehr abzeichnete, dass die Stadt stur bleiben würde und die sogenannte Waldschlösschenbrücke auf jeden Fall bauen wollte.
In den meisten Welterbestätten haben wir gravierende Probleme, weil die Menschen vor Ort einerseits eine Entwicklung wollen, und das ist ja zu Recht, eine Weiterentwicklung wollen, auch ökonomisch, auch sozial, kulturell, alles. Und wir wollen die Welterbestätten so erhalten, dass wir sie zukünftigen Generationen weitergeben können. Und diese Generationen, die haben ein Recht auf diese Stätten. Das heißt, wenn wir heute etwas tun, sagen wir einen Staudamm bauen oder eine Zementfabrik, und diese Menschen sehen dann nicht mehr diese Stätten, beziehungsweise die werden eventuell, wie das im Falle von Dresden im Elbtal war, runtergenommen von der Liste, wo UNESCO da nichts mehr mit zu tun hat. Das ist natürlich eine dramatische Situation. Und das heißt, wir haben in diesem Falle versagt. Wir alle haben versagt.
Allerdings hat die UNESCO noch nie so hart zugebissen wie im Falle Dresdens. 2009 wurde Dresden der Welterbetitel aberkannt, per Mehrheitsbeschluss im Welterbekomitee. Schon 3 Jahre zuvor hatte die UNESCO die Stadt gewarnt. Wenn Dresden den Bau der Brücke über die Elbe nicht stoppe, bestehe das Risiko, der Stadt den Titel, den sie erst 2004 erworben hatte, wieder zu nehmen. Die Dresdner hatten allerdings 2005 darüber abgestimmt, dass sie die Brücke wollten. Und den Besucherzahlen hat die unrühmliche Geschichte indes keinen Abbruch getan, wie sich gezeigt hat. Deutschland hat mittlerweile 40 Welterbestätten. Nicht nur für den Berliner Verein World Heritage Watch ist das zu viel, zu unausgewogen, global gesehen. Der Verein fordert deshalb ein Umdenken. Ein großes Wort angesichts des immer noch so zugkräftigen UNESCO-Welterbetitels, mit dem sich eben alle schmücken möchten.
Das ist etwas aus dem Ruder geraten, das ist ganz klar, weil der politische Druck in den Staaten so groß ist. Und das kann ich einfach nicht verstehen, dass da keine Sensibilisierung da ist, lokal vor Ort, dass nicht jeder Bürgermeister seine Dorfkirche auf die Welterbeliste bringen kann, sondern dass eine wissenschaftliche Analyse in dem jeweiligen Land gemacht werden muss. Was fehlt eigentlich noch auf der Welterbeliste? Haben wir etwas, was da reinpassen würde? Macht das überhaupt noch Sinn? Und vor allem die große Frage für mich, die ich mir am Anfang jetzt meiner jetzigen Amtszeit als Direktorin gestellt habe, kann Europa nicht mal einen Schritt zurücktreten und dem Rest der Welt, das heißt vorwiegend südliches Afrika und Pazifik und Karibik, den Vortritt lassen?
Andererseits, wie kann man es leidenschaftlichen Umweltschützern verdenken, sich für weitere Welterbestätten einzusetzen, wenn der Titel nun mal eine Art Garant dafür ist, dass diese Stätten dann unter guter Obhut sind? In Österreich fällt einem da die kleine Naturschutzorganisation Alliance for Nature ein. Christian Schuböck, er nennt sich Generalsekretär, residiert in einem kleinen Büro in der Wiener Thalia-Straße 7. Er hat schon viel angestoßen, um österreichische Landschaften zum Welterbe zu machen. Die Wachau, die Semmeringbahn. Seit Jahren bemüht sich sein Verein, auch die Weinbaulandschaft, die sich von Grinzing bis Klosterneuburg zieht, auf die österreichische Vorschlagsliste setzen zu lassen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Grinzing, ein potenzielles UNESCO-Welterbe.
Derzeit ist aber der Schutz und die Erhaltung nicht gegeben, weil es zu einer massiven Erosion kommt in dieser Kulturlandschaft, indem einfach sukzessive Jahr für Jahr bestimmte Parzellen entweder aufgelassen werden, sie verwildern, sie werden gerodet oder sogar umgewidmet und statt den Weingärten gibt es dann dort Parzellen, die verbaut werden. Ja, man stellt dort sogar Villen hin, irgendwelche Häuser, die gar nicht in die Landschaft passen.
Treffpunkt, Endstation Straßenbahnlinie 38 am Grinzinger Dorfplatz. Mit eiligen Schritten geht Schuberg die steilen Gassen hinauf. Nach 10-minütigem Fußmarsch öffnet sich oben in Grinzing der Panoramablick auf den Kahlenberg. Weinberge, teils noch kultiviert, teils brachliegend, schimmern in der Ferne, die Silhouette einer Kapelle, der Flachbau eines Hotels.
Wir befinden uns hier jetzt am Südhang des Kahlenberges, wo 1683 die zweite Türkenbelagerung stattgefunden hat. Hier haben die österreichischen Truppen versucht, die Hauptstadt Wien, die uns jetzt zu Füßen liegt, vor den Türken zu retten. Und das ist sicherlich ein wesentliches Merkmal auch für die Nominierung dieser besonderen Weingartenkulturlandschaft als potenzielle UNESCO-Welterbestätte.
Schuberg kommt oft hierher zum Spazieren. Am Berg die beeindruckende, wenn auch monokulturelle Weingartenlandschaft, darunter im Wiental als Kontrast die Silhouette der Großstadt. Wer aber genauer hinschaut, sagt der Ökologe, entdecke, dass viele Weingärten gar nicht mehr gepflegt werden. Sie verwildern, liegen brach, wurden gerodet oder wachsen zu. Kleine Wäldchen haben sich hier und da zwischen den Reben schon gebildet. Schädlinge, die sich in den verwilderten Weingärten bilden, nisten sich bald in die empfindlichen Monokulturen der Weinpflanze ein. Auch dem ließe sich durch den UNESCO-Titel Einhalt gebieten, denn dann müssten alle Weingärten gepflegt werden. Die Stadt hatte vor Jahren argumentiert, die UNESCO nehme ohnehin keine Weinbauregionen mehr in ihre Liste auf. Schuberg bewies ihm das Gegenteil. 2007 wurden die Schweizer Weinbergterrassen von Lavaux zum UNESCO-Erbe erklärt und 2015 in der Tat die historische Weinbaulandschaft im Burgund und der Champagne. Immer wieder gibt es Vorschläge und Rückschläge. Die Kellergassen im Weinviertel, die alte Münze aus Hall in Tirol, die Bauten des Roten Wien. Immer wieder sind es einzelne Akteure, so wie Christian Schuberg, die ihre Kenntnisse oder ihre gefühlsmäßige Bindung an eine Landschaft, eine Region einsetzen, öffentlich machen. Dafür sorgen, dass auch andere Menschen diese Landschaft als etwas Besonderes, vielleicht Einzigartiges erkennen. Das ist die eine, die idealistische Seite. Die andere ist die pragmatische, wie sie Eva Nowotny von der österreichischen UNESCO-Kommission für die Welterbestätte Wien Innere Stadt benennt.
Wie weit braucht eine lebendige internationale Großstadt, die rasch wächst und so weiter, braucht sie das Welterbgütesiegel, nicht? War das wichtig? Es ist auf der anderen Seite, ist es natürlich schon, wir wissen das aus allen Untersuchungen, es spielt wirtschaftlich eine große Rolle. Es hat eine Bedeutung, eine ganz entscheidende Bedeutung für den Kulturtourismus und gerade für den internationalen Kulturtourismus, der sich sehr stark an Welterberouten orientiert. Wenn das Ziel wegfallen würde, wäre es eine Schande. Nicht? Man kann sehr gut diskutieren, ob es notwendig ist, das Welterbe anzustreben, ja, den Status. Aber wenn man ihn einmal hat und er einem dann entzogen wird, ist es ein Makel.
Die UNESCO-Welterbeliste ist und bleibt ein Erfolgsmodell, weil sie die Aufmerksamkeit für eine Region schafft und die UNESCO die Macht hat, den oft mühsam erworbenen Titel auch wieder zu entziehen. Wieder mit großer medialer Aufmerksamkeit. Jahre, jahrzehntelange Anstrengungen verschiedener Akteure münden in die Auszeichnung. Und auch wenn sich dann Regierungsvertreter im Licht des Gütesiegels sonnen, die gar nichts dafür können, so bilden die weltweit 1031 Positionen dennoch ein einzigartiges, immer dichteres Geflecht, das Gedächtnis der Menschheit. Geschützt und doch siehe Syrien vor Verlust nicht sicher. Werden das eines Tages auch die USA anerkennen und ihre so essentiellen Zahlungen an die UNESCO wieder aufnehmen?
Sie hörten einen Bericht von Alexander Musik.